Miteinander statt übereinander, das ist das Motto von Gökay Sofoglu. Sich einmischen, mitgestalten, das gehört für Sie, Herr Sofoglu, zur Demokratie dazu. Sie tun das auf vielfältige Weise. Sie sind nicht nur Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, sondern auch Vorsitzender des Verbandes in Baden-Württemberg. Sie sind Mitglied in verschiedenen Kommissionen und dazu Stadtrat in Fellbach bei Stuttgart, wo Sie wohnen. Ja, und dann noch hauptberuflich als Sozialarbeiter tätig. Bei so vielen Tätigkeiten, welche ist Ihnen denn die liebste?
Ja, ich mache alles gern. Ich mache eigentlich wirklich alles gern und ich versuche auch mal alles unter einen Hut zu bringen. Weil ich denke, das eine ohne das andere nicht geht. Also wenn man in Deutschland lebt, ist wichtig, dass man kommunalpolitisch was weiß, dass man landespolitisch was weiß, bundespolitisch was weiß. Man braucht natürlich auch einen Job, wo man Geld verdient, was aber auch einem Spaß macht, was bei mir auch wirklich der Fall ist.
Sie mischen sich sehr viel ein. Warum ist Ihnen denn Einmischen wichtig?
Weil ich denke, dass das Leben so wichtig ist, die Gestaltung der Zukunft so wichtig ist, dass man das nicht nur den Politikern überlassen darf und das darf man nicht nur den Professionellen überlassen. Da ist ehrenamtliches Engagement sehr wichtig, was ich wirklich in Deutschland auch schätzen gelernt habe.
Sind Sie denn als Stadtrat nicht auch Politiker?
Als Stadtrat ist man zwar Politiker, aber nicht unbedingt parteigebunden. Durch diese Kumulieren, Panagieren ist es ja eher so eine Personenwahl. Und da kann man auch parteiübergreifend Entscheidungen treffen, was mir wirklich auch liegt.
Zum Beispiel, welche Entscheidungen sind Ihnen da wichtig, wenn Sie als Kommunalpolitiker tätig sind? Das sind ja das, was Sie auch vorhin gesagt haben, in der Kommune, da sind Sie dort vor Ort tätig.
Es sind wichtig, dass jetzt zum Wohle der Stadt leben Entscheidungen getroffen werden, ob jetzt Straßenbau ist und Projekte sind Kindergarten, Schule, sind ganz wichtige Entscheidungen, durch die die Menschen in der Stadt sich wohlfühlen und auch natürlich sich selber engagieren.
Und das heißt, es ist auch kein Widerspruch für Sie, als Kommunalpolitiker tätig zu sein. Für die SPD sind Sie in Fellbach unterwegs, als auch ehrenamtlich unterwegs zu sein oder einfach auch auf Bundesebene tätig zu sein.
Also ich könnte mir nicht vorstellen, auf Landes- und Bundesebene politisch tätig zu sein, irgendwelche Abgeordnetenposten zu haben. Da wäre ich natürlich sehr gebunden. Aber so, wenn ich Kommunalpolitik mache für die Partei, in der ich auch Mitglied bin, aber auf der anderen Seite auf Landes- und Bundesebene so agieren kann, wie ich gern auch das möchte im Interesse der Gruppe, die ich vertrete, das ist, glaube ich, eine ganz gute Mischung.
Nun sind Sie ja Mitglied einer Partei, der es momentan nicht besonders gut geht. Was fällt Ihnen da überhaupt noch ein zum Zustand der SPD?
Ich denke, es kann nur besser werden mit der SPD und es muss auch besser werden, weil ich denke, dass die Republik so eine Partei wie die SPD braucht. Mit einer SPD, die natürlich nochmal auf die Wurzeln zurückkehrt und wirklich Haltung in den Fragen wieder mal zeigt, für die die Menschen damals die SPD gewählt haben.
Haltung in Fragen, die die SPD ausmachen. In Sachen Migration ist die Haltung der SPD manchmal sehr widersprüchlich. Hadern Sie da manchmal mit dieser Partei?
Ja, sehr natürlich. Immer wieder. Ich habe nicht an Austritt gedacht, weil ich denke, als Mitglied muss man auch in der Partei bleiben und das verändern. Aber es sind natürlich auch manchmal schwierige Zeiten, wo ich das Gefühl habe, ist das immer noch die SPD, die ich mal in den 80er Jahren kennengelernt habe. Aber es Konjunktur bringt auch manchmal, dass man da widersprüchlicher wird, dass man teilweise auch opportunistische Haltung übernimmt. Aber ich gehe davon aus, dass die SPD diese Krise überwinden wird.
In der Position, die Sie haben, haben Sie ja auch sehr häufig mit den richtigen Politikern, sage ich jetzt mal, zu tun, also mit den Berufspolitikern zu tun. Ist Ihnen nie in den Sinn gekommen, selber Berufspolitiker zu werden?
Nein, gerade deswegen, weil ich die so oft sehe und weil ich mich so oft mit denen unterhalte, denke ich, dass sie auch eine starke Interessenvertretung brauchen, um überhaupt richtige Politik zu machen. Und ich habe mich dann eher für Interessenvertretung entschieden.
Und wenn Sie Interessenvertretung sagen, was meinen Sie da genau damit?
Ich bin ja Vorsitzender der türkischen Gemeinde und die Türken leben jetzt seit 60 Jahren hier in diesem Land und haben natürlich sehr vieles geleistet, aber es gibt auch sehr viele Defizite in dem Bereich, die nachzuholen sind. Ich verstehe meine Rolle als Bindeglied zwischen der türkischen Community in Deutschland, natürlich und der deutschen Demokratie, Da denke ich, dass einiges nachzuholen ist, was Partizipation angeht, was Beteiligung angeht, Teilhabe angeht. Aber natürlich auch sich mit dem Land zu identifizieren, in dem man lebt. Da sind, glaube ich, sehr viele Fragen, die ganz offen sind, wo ehrenamtliches Engagement notwendig ist.
Bleiben wir kurz beim Ehrenamt. All diese Ämter, die Sie machen, ob Sie jetzt nun Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland sind oder ob Sie beispielsweise in der Antisemitismuskommission des Landes Baden-Württemberg sind, Sie sind auch im Landesbeirat Integration, auch von Baden-Württemberg. All das ist ehrenamtlich. Was bedeutet denn das Ehrenamt für Sie?
Nun, Ehrenamt ist ja, wie der Name auch sagt, Ehrenamt, dass man ein Amt übt, wo man das Gefühl hat, dass man die Politik begleiten kann, dass man Einfluss auf die Politik nehmen kann. Es sind ja auch gerade wirklich Ämter, durch die ich sehr viel in Kontakt mit der Politik bin, im Gespräch mit der Politik bin. Und da versuche ich natürlich auch die Interessenvertretung der Menschen zu sein, über die die Politik öfters entscheidet. Und ich denke, wir haben in Deutschland doch eine gute Konstellation, dass Ehrenamt und Politik öfters auch miteinander läuft, dass durch diese Kommission auch ehrenamtliche Menschen mit angehört werden und teilweise auch in die Entscheidungsprozesse mitbeteiligt werden.
Ist das etwas, was Sie an Deutschland auch sehr schätzen?
Das ist etwas, was ich in Deutschland wirklich sehr schätze. Und allein diese Ehrenamtlichkeit, diese hunderttausende Menschen, die sich in vielen Fragen, ich war ja selber einmal in Jury beim Stuttgart des Jahres, da habe ich so viele Menschen erlebt, die sich vielfältig in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich engagieren, wo man gar nicht denkt, dass es möglich ist. Aber es ist in Deutschland möglich, worauf ich wirklich stolz bin.
Und ist das etwas auch, was für die Demokratie auch wirklich wichtig ist, auch ein Fundament der Demokratie auch ist?
Das ist sehr wichtig, weil man kann von der Demokratie nicht nur das verstehen, dass man alle 4, 5 Jahre zur Wahl geht und die Stimmen abgibt und dann sich zurücklehnt und alles den Politikern überlässt, sondern man muss sich ja auch einmischen, man muss auf jeden Fall auch selber Anstrengungen mit sich bringen, um die Gesellschaft mitzugestalten.
Und manchmal ist es aber so, dass das Ehrenamt das Hauptamt ja ersetzt. Macht man es sich dann auch nicht zu einfach? Ein Beispiel wäre die Flüchtlingspolitik, aber es gibt auch viele, viele andere Felder, in denen die Ehrenamtlichen wirklich sehr massiv tätig sind und eigentlich fast auch die Hauptamtlichen ersetzen.
Das ist leider in vielen Bereichen so. Das Ehrenamt im Bereich der Schule sehr vieles ersetzt, im Bereich der Geflüchtetenarbeit sehr viel ersetzt, im Bereich der Altenhilfe sehr viel ersetzt. Es darf natürlich, dieses Ehrenamt darf nicht missbraucht werden. Es muss auf jeden Fall irgendwie honoriert werden durch Anerkennung verschiedener Weise. Aber natürlich auch muss die Politik verstehen, dass die erfolgreiche ehrenamtliche Tätigkeit auf Dauer nicht zu leisten ist, dass aus dem, was sich lohnt, auch mal eine gewisse Regelfinanzierung herbeiführt.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit Gökay Sofoglu, dem Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland. Lassen Sie uns jetzt mal über den Verband sprechen, also die türkische Gemeinde in Deutschland. Wer ist denn dort eigentlich organisiert?
Ja, da sind sehr viele Menschen organisiert. Die Zahl schätzen wir bei 60.000 bundesweit. Wir haben Landesverbände, also wir sind sehr föderativ organisiert mit unseren Landesverbänden und Dachverband in Berlin. Es sind säkular überzeugte Menschen, also wir sind kein religiöser Verband, wir sind auch kein nationalistischer Verband, auch wenn in unserem Namen der Türkische steht, wobei wir diese Türkische in der türkischen Gemeinde in letzter Zeit immer mehr als Teilhabe verstehen, Teilhabe, Beteiligung verstehen. Es ist ein Verband, der sich 1995 gegründet hat, um jetzt allein auch diese Wende innerhalb der Migranten-Community mal zu beschreiben, dass wir nicht mehr zurückgehen, dass wir hier bleiben, in Deutschland bleiben und dass wir uns mehr den Problemen, den Sorgen, aber auch den Ressourcen in Deutschland widmen sollten. Wir sind jetzt fast 25 Jahre alt und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte der türkischen Migration, 25 Jahre Hinwendung an das Leben in Deutschland, an die Problematik in Deutschland.
Kann man bei der türkischen Gemeinde als Einzelperson Mitglied werden oder sind das Vereine, die dort Mitglied sind?
Die Landesverbände haben die Möglichkeit ermöglicht, auch Einzelmitglieder zu werden, wobei Beim Bundesverband dürfen nur Landesverbände oder Fachverbände Mitglied werden.
Und Fachverbände, was sind das beispielsweise?
Sind Elternvereine, Lehrervereine, die Vereine der türkischen Zahnärzte zum Beispiel. Unterschiedliche Branchen, die sich bundesweit organisiert haben, können auch bei der türkischen Gemeinde in Deutschland Mitglied werden.
Und wer ist eigentlich kein Mitglied bei Ihnen, andersrum gefragt eben?
Also bei uns sind die Menschen keine Mitglieder, die jetzt irgendwelche religiöse, nationalistische Ziele haben und irgendwelche gewaltverherrlichende Ziele haben. Die dürfen bei uns nicht Mitglied werden. Ja, alle andere, die jetzt irgendwie in den Landesverbänden organisiert sind, die mit der Satzung sich einverstanden erklären können, Mitglied werden.
Nun ist ja die türkische Gemeinde ein Verband, der sich ganz klar positioniert zu sehr vielen Fragen. Ich greife ein Beispiel heraus, als Sie eben mit Nein gestimmt haben oder zum Nein aufgerufen haben beim Referendum von Erdogan, als es um die Verfassungsreform ging und um die Stärkung seiner Position als Staatspräsident. Welche Diskussionen führen Sie da im Vorfeld? Gibt es keine Spannungen? Kann man das einfach so machen? Sagen, bitte wählt mit Nein, wenn ihr überhaupt wählen geht?
Solche Entscheidungen werden bei uns natürlich sehr demokratisch getroffen. Wir haben Bundeskongress, wo Grundsatzentscheidungen getroffen werden. Wir haben Vertreterratssitzungen, die auch über solche Sachen entscheiden. Auch gerade dieses Nein beim Referendum haben wir in unserer Vertreterratssitzung besprochen und einstimmig beschlossen, weil die türkische Gemeinde in Deutschland mischt sich in der Regel nicht in der Innenpolitik der Türkei, aber wir haben natürlich auch ein Ziel, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wird. Das gehört auch zu unseren Grundzielen. Und nur eine Türkei, die auch demokratisch ist, kann Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden. Und wir haben an diesem Referendum schon gesehen, dass die Türkei sich immer mehr von den demokratischen Verhältnissen verabschiedet. Deswegen war für uns wichtig, auch eine Position zu beziehen. Weil wir es auch denken, dass das die Menschenrechte universale Rechte sind. Die haben nicht irgendwelche türkische Art und deutsche Art und amerikanische Art. Und wenn Menschenrechte eingeschränkt werden, da ist die türkische Gemeinde in Deutschland natürlich auch immer gezwungen, eine Position zu beziehen. Und da haben wir uns dann klar für Nein zum Referendum bezogen, weil wir denken, was wir jetzt auch so langsam sehen, dass es die Türkei immer mehr von demokratischen Normen verabschiedet.
Und damit auch immer weiter entfernt von dem Ziel, eines Tages Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Genau, so ist es. Also wir hatten ja schon Zeiten, wo man schon absehen konnte, dass die Türkei eventuell Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wird. Aber jetzt kann man gar nicht mehr darüber diskutieren. Man kann es auch gar nicht richtig argumentieren, die Mitgliedschaft der Türkei. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Türkei Mitglied der europäischen Familie sein muss. Und das ist auch für Europa und für die Türkei sehr wichtig. Aber mit dem System, was jetzt gerade in der Türkei passiert, wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Allein darüber zu diskutieren, ist gerade sehr schwierig.
Was dieses System momentan in der Türkei betrifft, das ist ja ein System, das alles andere als demokratisch ist. Gleichzeitig wird es von einem Mann angeführt, von Erdogan, der eine sehr große Zustimmung unter türkischstämmigen Migranten hier in Deutschland erfährt. Wie erklären Sie sich das?
Diese Widersprüche sind eigentlich gerade in der Welt sehr, sehr einfach zu erklären. Wir erleben in der Welt eine Art der Politik, was von Populismus betrieben wird, jetzt nicht von den Inhalten, sondern von Sprüchen. Und der Erdogan hat den Menschen in Deutschland in den letzten Jahren das Gefühl vermittelt, dass er jetzt Kümmerer der Türkei-Stämmigen in Deutschland sei, nachdem man ja in Deutschland nicht unbedingt positive Erfahrungen in der Migration hatte, war das natürlich dieses Angebot von Erdogan für Türkeistämmige in Deutschland willkommene Geste, was die Leute auch übernommen haben. Dazu kam, dass man das natürlich mit den Wahlen belegen konnte. Da durften die Türkeistämmige in Deutschland wählen bei den Wahlen in der Türkei. Und es kam natürlich auch zu Stimmen, wo man das Gefühl hatte, dass alle Türken oder größtenteils der Türken in Deutschland Despotenanhänger sind, was auf keinen Fall der Fall ist. Dass Erdogan so viel gewählt worden ist, hat natürlich auch die bundesrepublikanische Integrationspolitik sehr viel damit zu tun, dass man den Menschen nicht unbedingt das Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Land gegeben hat. Allein wenn man diese Hausbrände anguckt, Solingen haben wir ja jetzt gerade Jahrestag erlebt, Hoyerswerda, Mölln und dann diese ganze NSU-Morde und diese ganze Ermittlungen, bei denen sehr vieles schiefgelaufen ist, bei denen sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist, war der Erdogan für sehr viele Menschen in Deutschland also so ein Ehrenkümmerer und Retter der türkischen Eigenschaft.
Das heißt, er gibt den Menschen eine Art von Identität, genau. Und vielleicht auch dieses Gefühl, wenn du mit mir bist, dann bist du wer?
Viele haben sogar gedacht, wenn der Erdogan in der Türkei an die Macht kommt, dass das Leben der Türken in Deutschland auch leichter wird. Also diese Paradox haben sehr viele Leute geglaubt, obwohl man jetzt zum Beispiel die Krise in Deutschland selber spürt, obwohl Erdogan seit Jahren in der Türkei in der Macht ist.
Was müsste denn eigentlich besser werden, wenn Sie sagen, dass das Leben in Deutschland leichter würde?
Es beruht sich auf immer und gegenseitig. Deutschland muss mehr Möglichkeiten schaffen, wie sie die Menschen an den Entscheidungsprozessen beteiligen. Allein hatten wir jetzt Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. Wenn ich mir denke, dass das teilweise 20% der Stadtbevölkerung nicht wählen durften, obwohl sie seit über 30 Jahren in dieser Stadt leben und auch größtenteils ihr ganzes Engagement für die Stadt verbringen, weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft nicht haben. Deswegen muss man nach Möglichkeiten suchen, wie man die Menschen mehr in den Entscheidungsprozessen mit beteiligt. Also kommunales Wahlrecht für Drittstaatler wäre ein guter Weg, überhaupt den Menschen das Gefühl zu geben, du gehörst hierher, du lebst hier, also du darfst auch mitentscheiden.
Nun müsste man dafür ja die Verfassung ändern.
Genau.
So ohne weiteres ist das also nicht möglich. Man könnte sich auch einbürgern lassen, so wie Sie das gemacht haben. Ist das keine Option für türkischstämmige Migranten?
Das ist eine Option, wobei natürlich die Einbürgerung in Deutschland ja auch nicht so ganz einfach ist. Es ist auch sehr schwierig. Deswegen müssten die Wege zur Teilhabe erleichtert werden, ob jetzt eine erleichterte Einbürgerung oder jetzt Einführung des kommunalen Wahlrechts ist.
Wege zur Teilhabe leichter machen, gleichzeitig muss man aber auch Teilhabe wollen. Wie steht es denn damit?
Da ist natürlich auch sehr viel Nachholbedarf da. Deswegen versuchen immer wieder so Best Praxis aus dem unterschiedlichen Leben immer wieder vorzustellen, darzustellen. Die Türken in Deutschland sind eigentlich in vielen Bereichen sehr gut angekommen. Wir haben Abgeordneten, wir haben Ärzte, wir haben Anwälte, also sehr viele Akademiker. Und die Türken sind im Gegensatz zu vielen anderen Minderheiten in Deutschland auch sehr vielfältig beschäftigt. Also wenn ich allein so Stuckaturfirmen mit türkischem Namen sehe oder irgendwelche Gartenanlagen mit türkischem Namen sehe, das muss sich aber auch in der Politik widerspiegeln. Das muss sich auch in der Kommunalpolitik widerspiegeln. Wir haben sehr wenig Menschen mit Migrationshintergrund auf der Kommunalebene. Es muss sich natürlich auch widerspiegeln in den Verwaltungen. Wenn man die Stadtverwaltung in Deutschland anschaut, dann sieht man sehr viel Müller-Meyer, aber wenig Coxidou, Sofuolo oder sonst irgendwelche Namen. Auch da müssen mehr Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Bereichen teilhaben, Verantwortung übernehmen.
Nun hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren. So ist es ja nicht. Es gibt eben, Sie haben angesprochen, es gibt Schriftsteller aus der Türkei stammend wie Feridun Saymoglu, es gibt Filmemacher wie Fatih Akin, es gibt auch Politikerinnen wie die Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, die Muhterem Aras. Die Gesellschaft scheint schon sich zu öffnen, oder sehen Sie das nicht so?
Doch, also ich sehe, allein wenn ich mal die Wahlverhältnisse anschaue, jetzt die letzten Kommunalwahlen, habe ich auch gesehen, dass zum Beispiel Türkeistämmige ganz nach hinten gesetzt worden sind, aber doch nach oben gewählt worden sind. Also die Wähler und Wählerinnen sind in der Lage, auch mal Migranten und Migranten zu wählen, wenn sie sich gerade auch fürs Stadtleben einbringen, auch über die Gegenseitigkeit. Man muss sich zeigen, man muss die Arbeit der Migranten auf der Stadtebene sichtbar machen. Man muss sich mit der Stadt identifizieren. Da sind natürlich auch Personen, die das betreiben, die werden auch gewählt. Also da hat sich schon einiges geändert, dass die Parteien oder dass Wählerinnen und Wähler auch die Migranten wählen. Da hat sich schon einiges gebessert, aber es ist trotzdem große Luft nach oben.
Die Zeit der interkulturellen Straßenfeste ist aus Ihrer Sicht, denke ich mal, vorbei.
Also die Zeit der Straßenfeste, bei denen die Migranten wirklich nur als Bäcker und Kocher und Tänzer auftreten, es muss langsam vorbei sein. Vom Vielfalt verstehe ich nicht nur, dass das Migranten was auftreten und die Deutschen konsumieren. Entweder tanzt man und kocht man und backt man gemeinsam oder hört man einfach mit solchen Sachen auf.
Herr Sofoglu, was die Community betrifft, die aus der Türkei stammt, sie ist in Deutschland ja nicht nur eine sehr große Community, es ist die größte Migrantengruppe überhaupt. Angefangen hat die Zuwanderung aus der Türkei mit der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter. Mit der Türkei wurde der Vertrag 1961 geschlossen und inzwischen leben etwa 3 Millionen Menschen, die aus der Türkei stammen, in Deutschland. Die einen mit deutschem Pass, die anderen mit einem türkischen Pass, manche auch mit beiden Pässen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen?
Ich habe beide Pässe.
Wie kommt das, dass Sie beide Pässe haben konnten?
Na, ich war, glaube ich, einer der Letzten, der es noch geschafft hat, bevor diese Gesetzänderung gab.
Nun haben Sie einmal gesagt, dass die Jugend, die aus der Türkei stammt, gespalten sei hier in Deutschland. Inwiefern ist sie denn gespalten aus Ihrer Sicht?
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass man von der Jugend sehr viel erwartet wird, dass die Jugend, wenn es in der türkischen Familie ist, dass man das Türkische erwartet, dass wenn sie in der deutschen Schule sind, dass man das Deutsche erwartet. Auf der Straße erwartet man auch unterschiedliche Sachen. Man lässt die Jugend, glaube ich, nicht so ganz auf sich selber, sondern man versucht mit der Jugend etwas zu präsentieren, was man selber vermisst hat. Also gerade wenn ich mal diese ganze Jugend auf der Straße mit Flaggen sehe, bei den Meisterschaften, die jetzt für die Mannschaft sind, die gegen Deutschland spielen, da frage ich mich, woher dieses Gefühl kommt, dass man gegen Deutschland ist, obwohl in der deutschen Mannschaft Spieler mit Migrationshintergrund sind. Da ist eine gewisse Protest in der Jugend da. Es hat wahrscheinlich mehrere Ursachen. Es hat die Ursachen, dass die Jugendlichen selbstbewusster geworden sind. Die nehmen natürlich nicht mehr alles so hin, was die Eltern oder die Großeltern damals hinbekommen haben. Man hat den Arbeitsplätze angeboten, sie haben gearbeitet, aber die Jugendlichen sind hier geboren und hier aufgewachsen. Die wollen gar nicht zum Beispiel mit ihrem Hintergrund konfrontiert werden. Die wollen nicht über Erdogan täglich gefragt werden. Die wollen jetzt nicht sich immer erklären müssen, was sie sind, ob sie wieder in die Türkei zurückgehen oder sonst. Die wollen als gleichwertige Jugendliche wahrgenommen werden, was öfters fehlt. Allein wenn ich mal mit Studierenden mich unterhalte, sagen sie mir auch, dass sie ständig mit der Türkei, mit Erdogan, mit sonst irgendwas konfrontiert werden. Vor den Wahlen, nach den Wahlen. Das geht, glaube ich, schon langsam so weit, dass die Jugendlichen dann sagen, erst recht ziehe ich mich zurück, wo wir als Verband, aber natürlich auch als gesamte Gesellschaft gefordert sind, da andere Sichtweisen zu entwickeln und die Jugendlichen anders zu erreichen.
Sie haben ja auch Projekte gemacht als türkische Gemeinde. Welche Projekte waren das jetzt?
Zum Beispiel jetzt werden wir im Sommer wieder eine Sommerschule für die Jugendlichen anbieten. Es geht sehr viel um politische Partizipation. Wir haben in Stuttgart in Baden-Württemberg diese Pizza- und Politik-Sitzungen gehabt. Wird natürlich fortgesetzt, wo wir die Jugendlichen zu verschiedenen Themen in Deutschland einladen, wo die Jugendlichen selber diskutieren. Also die gestalten das Ganze selber. Wir haben vor den Kommunalwahlen sehr viele Jugendgruppen besucht, um sie davon zu überzeugen, dass sie sich dann beteiligen. Gott sei Dank waren auch sehr viele Jugendliche, die es auf den Listen der Parteien kandidiert haben. Die wurden vieles nicht gewählt, aber allein die Erfahrung, sich zu interessieren, zu kandidieren, auch einen Wahlkampf zu machen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Es sind einige Projekte, die wir in die Wege leiten, reichen nicht aus, kostet sehr viel Anstrengung, aber es braucht auch sehr viel Geld. Und da ist, denke ich, die Landesregierungen und auch die Bundesregierung gefordert, ein bisschen mehr Geld in der Hand zu nehmen, um diese Arbeit mit den Jugendlichen zu unterstützen.
Wie erreicht man denn die Eltern? Denn Sie sagten ja auch, es ist auch wichtig, das Elternhaus zu erreichen, weil manchmal die Jugendlichen dann doch nach wie vor in zwei Welten leben. Die eine ist das, was sie draußen finden, sage ich mal, wenn sie unterwegs sind, in der Schule sind, mit Freunden sind. Und das andere ist manchmal auch das Elternhaus. Und manchmal ist das nicht sehr kompatibel.
Ja, aber die Eltern kann man auch über die Jugendliche erreichen. Es war schon interessant, als einige Jugendliche, die sich jetzt haben überzeugen lassen, auf den Listen der Parteien zu kandidieren, Dann haben wir gesehen, dass die Eltern schon auch für ihre Kinder Wahlkampf gemacht haben. Vielleicht waren sie auch zum ersten Mal mit der Kommunalpolitik so konfrontiert. Man kann die über die Jugendliche erfahren, wenn man den Jugendlichen mehr Möglichkeiten gibt, sich zu partizipieren.
Und wie wichtig ist Bildung?
Bildung ist A und O, ist wichtig, weil man auch vernünftig denken kann, wenn man gebildet ist. Man kann natürlich auch durch Bildung Karriere machen, aber Karriere ist natürlich nicht das Allerwichtigste. Durch Bildung erreicht man, dass man selbstständig agiert. Und gerade diese selbstständige Menschen braucht die Republik, unabhängig von dem Hintergrund, auch innerhalb der deutschen Jugendlichen, wünsche ich mir mehr Bildung.
Nun haben Sie ja gerade bei den aus der Türkei stammenden Migranten auch diese sehr starken Gegensätze. Auf der einen Seite die hohe Zahl an Akademikern und Akademikerinnen, auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr hohe Zahl von Schulabbrechern oder von Jugendlichen ohne Berufsausbildung. Was kann man da machen?
Es werden ja schon einiges gemacht, gerade die Werkrealschulen, aber auch die Jugendsozialarbeit. In diesen Bereichen laufen sehr viele Dinge. Ich denke, Zahlen ändern sich auch. Die Zahlen sind nicht mehr so negativ, wie man jetzt vor 10 Jahren darüber diskutiert hat und auch Angst hatte. Und genau da muss man auch ansetzen.
Da leisten Sie ja auch sehr viel. Sie sind ja im Haus 49 tätig. Und das muss man erklären. Das ist das interkulturelle Zentrum der Sozialarbeit in Stuttgart. Es gibt ein solches Haus, das mit diesem Konzept arbeitet. Es wird von der Caritas getragen und ist im Stadtviertel Nordbahnhof. Ein Viertel, in dem sehr viele Migranten leben, teils schon in der 3. Generation, aus der Türkei stammend, aus Italien stammend und aus vielen anderen Ländern auch. Sie sind dort seit fast 30 Jahren jetzt tätig. Und wenn Sie die Zeit Revue passieren lassen, mit welchen Themen kamen die Menschen vor 30 Jahren zu Ihnen und welche Themen sind es heute?
Vor 30 Jahren kamen die Menschen gerade mit gesicherten Aufenthaltserlaubnissen, teilweise jetzt Rentengeschichten, kann ich wieder in die Türkei gehen, also Rückkehr, das war eine große Frage. Und jetzt kommen die Menschen natürlich mit Themen, die eher zukunftsweisend sind, ob jetzt eine Ausbildung für die Kids sind, ob jetzt weiterführende Schulen sind von ihren Kindern, teilweise Enkelkindern. Aber natürlich auch solche Sachen wie, wo kriegt man muslimisches Grab, was vor 30 Jahren nie denkbar war, sich Gedanken darüber machen, dass sie jetzt hier beerdigt wollen. Auch solche Themen sind sehr wichtig. Die Leute gehen gar nicht mehr davon aus, dass sie zurückgehen, sondern viele gehen jetzt davon aus, dass sie in mehreren Generationen hier leben. Also Partizipation ist immer mehr ein deutliches Thema geworden bei vielen Menschen.
Nun ist es ja so, dass Sie als türkische Gemeinde, wie gesagt, sehr vielfältig aktiv sind, sich da auch einmischen. Sie laufen auch beim CSD mit in Stuttgart, also bei der Demonstration zum Christopher Street Day. Und Sie machen das seit 2015 so ganz ohne Widerworte und ganz selbstverständlich?
Ja, für mich war das ganz selbstverständlich, dabei zu sein, weil wenn man sich als Teil der Menschenrechtsbewegung sieht, dann darf man sich natürlich von solchen Aktivitäten nicht raushalten. Es gibt leider in der türkischen Community so einen Gedanke, wenn man darüber nicht spricht, dann existiert das Problem nicht. Nein, es existiert, dass gerade Schwulen und Homosexuelle innerhalb der türkischen Community sind da, die sich aber nicht outen können. Und deswegen war für uns erstmal wichtig, war es ein Projekt zu starten bei uns im Verband, was natürlich nicht sehr viele Diskussionen mit sich gebracht hat, was aber aus meiner Sicht selbstverständlich ist. Man muss darüber diskutieren, über solche Sachen diskutieren, wenn man irgendwelche Tabus brechen will. War am Anfang etwas schwierig, das zu akzeptieren, dass wir damit mischen, aber inzwischen ist das eine Selbstverständlichkeit für die gesamte türkische Gemeinde in Baden-Württemberg, aber auch in vielen anderen Bundesländern, dass wir bei der CSD dabei sind, dass wir zusammen mit den Lesben und Schwulen auf Bundesebene Aktionen machen. Es muss auch selbstverständlich sein, dass türkische Community sich zu den Themen äußert und auch an den Themen aktiv arbeitet, die jetzt nicht typisch türkische Themen sind. Es gibt keine typisch türkische Themen, wenn es um Diskriminierung und Rassismus geht.
Und das sind auch Themen, mit denen Sie wahrscheinlich auch als Sozialarbeiter zu tun haben. Und da vermischt sich auch wieder das Ehrenamt mit dem Hauptamt.
Genau. Also wie gesagt, ich habe wirklich dieses Glück, dass bei mir, bei meinem Hauptamt und Ehrenamt sehr viele Parallelen sind, die ich sehr gut miteinander vereinbaren kann.
SWR2-Zeitgenossen heute mit Gökay Sofoglu, dem Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, schauen wir auf ihre persönliche Geschichte. Sie selbst kam nicht als Kind eines Gastarbeiters nach Deutschland, sondern aus politischen Gründen 1980. Sie waren 18 Jahre alt und hatten gerade ihr Abitur in der Türkei gemacht, und zwar in Kayseri, das ist in Kappadokien. Welche politischen Gründe waren es, die zu ihrem Weggang aus der Türkei geführt haben?
Ja, die 80er Jahre, wenn man ein bisschen Türkei kennt, weiß man, dass politische Unruhen in der Türkei waren, dass Rechte und Linke gegeneinander ausgespielt worden sind. Bei mir war das so, dass das unsere Wohnung einmal von den Faschisten damals angeschossen worden ist. Das hat mein Vater mitbekommen, der in Österreich gelebt hat damals. Und hat sich innerhalb von kurzer Zeit entschieden, uns, mich und meinen Bruder aus der Türkei rauszuholen. Also es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Innerhalb von einer Woche war die Entscheidung getroffen, dass wir die Türkei verlassen haben.
Sie kamen hier an 1980 und der erste Tag, die Ankunft in Deutschland. Also bei vielen Gesprächen, die ich mit Migranten habe, ist dieser erste Tag der Ankunft immer noch präsent, auch Jahrzehnte später. Können Sie sich an Ihren ersten Tag in Deutschland erinnern?
Ich kann mich ganz gut an meinen ersten Tag erinnern. Wir sind in München angekommen. Als ich dann in den Bus eingestiegen bin, da habe ich gedacht, dass alle Leute mich anschauen. Dabei habe ich sie wahrscheinlich angeschaut, habe ich so viele blonde Menschen noch nie in meinem Leben auf einmal gesehen. Und dann waren wir in Stuttgart. Wir wollten mit der Bahn nach Stuttgart-Münster gehen zu meiner Tante, die dort gewohnt hat. Und war ich am Bahnhof, haben wir auf die Straßenbahn gewartet. Bevor die Straßenbahn kam, habe ich auf der anderen Seite zwei junge Menschen gesehen, die sich geküsst haben. Das war für mich natürlich außerirdisch, sowas zu erleben. Ich muss so angestarrt haben, dass mein Vater und mein Bruder schon in die Straßenbahn eingestiegen sind und weggefahren sind, während ich immer noch das Paar angeschaut habe. Dann war mein erster Tag, dass ich plötzlich am Stuttgarter Bahnhof ganz allein geblieben bin, ohne irgendeinen den Weg zu kennen. Und dann blieb natürlich stehen, weil ich dachte, mein Vater, der sich hier in Stuttgart gut auskannte, kommt bestimmt wieder zurück, wenn er merkt, dass ich nicht in der Bahn bin. Der kam auch wirklich zurück. Ich habe ganz schöne Schimpfe von ihm bekommen. Hat er mir gesagt, wenn du dich an dem ersten Tag so verhältst, da wirst du aus deinem Leben in Deutschland nichts machen können. Es war, glaube ich, für mich eine Lehre, dass ich dann nach dem ersten Tag immer mehr aufgepasst habe.
Nun hat sich das ja nicht bewahrheitet, was Ihr Vater gesagt hat. Es ist aus Ihnen was geworden. Wie hat er denn darauf reagiert?
Ich glaube, mein Vater hat nie verstanden, was ich gemacht habe, weil mein Vater, also ich komme auch aus Kayseri. Kayseri ist ja so ein Schwabenstaat der Türkei. Die Kayserianer machen aus alles Geld. Egal,
die schaffen.
Ne, die schaffen und müssen sie einfach aus dem, was sie schaffen, auch Geld machen. Die haben nie verstanden, dass ich mich ehrenamtlich und politisch engagiere und dafür kein Geld bekomme. Deswegen, der ist vor 5 Jahren verstorben, glaube ich auch nicht, dass er verstanden hat, was ich alles so tue. Der hat mir immer wieder gesagt, ich soll mich politisch nicht betätigen, solange ich keinen Job habe, da habe ich meinen Job, solange ich Kinder habe, die Kinder, solange die Kinder groß werden. Also immer wieder diese Anweisungen. Ich habe, glaube ich, genau das Gegenteil von dem gemacht, was mein Vater von mir verlangt hat. Ich bin auch gottfroh darüber. Deswegen sage ich auch, dass man den Kindern auch die Welt überlassen sollte. Die gestalten ihr Leben wirklich selber. Sage ich auch meinen Kindern nicht, was sie alles machen sollen. Ja, ich wollte mein Leben selber in der Hand nehmen. Das habe ich getan. Ich bin auch nicht unglücklich darüber.
Ist Ihr Bruder auch in Deutschland geblieben?
Nein, mein Bruder hat sich dann als Weltenbummler erwiesen. Der hat mehreren Stationen in der Welt, hat sich dann entschieden, sein Leben in Griechenland zu verbringen. Der ist mit einer Griechin verheiratet und lebt in Athen.
Das ist dann auch eine außergewöhnliche Konstellation.
Genau, also es gibt sehr viele außergewöhnliche Sachen bei uns.
Sie haben sich für Sozialarbeit als Ausbildung entschieden. Warum?
Es war, glaube ich, bei mir, ich wollte als Kind immer Lehrer werden. Und ich wollte, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch versucht, mal die Möglichkeit zu finden, Lehrer zu. Aber es war nicht möglich mit meinem Abitur aus der Türkei. was ja nicht anerkannt worden ist. Und Pädagogik ist ja auch was Ähnliches, da ist man ja auch irgendwie als Lehrer tätig. War dann für mich eher die Möglichkeit, Pädagogik zu studieren, und das habe ich gemacht. Und wie gesagt, darüber bin ich auch nicht unglücklich.
Wenn Sie an die ersten Jahre in Deutschland denken, wie haben Sie denn Deutsch gelernt? Ich habe mal gelesen, Sie hätten Zeitungsartikel abgeschrieben.
Ja, als ich nach Deutschland kam und nichts zu tun hatte, habe ich mal das Stuttgarter Wochenblatt abgeschrieben.
Das ist ein Anzeigenblatt, mehr oder weniger.
Anzeigenblatt. Wusste ich gar nicht, was ich abschreibe, aber habe ich gesagt, kann ich mich ja vielleicht an die deutschen Wörter ein bisschen gewöhnen. Deswegen war ich im Diktat sehr gut. Ich musste auch bei meiner Einbürgerung ein Diktat schreiben. Und da habe ich sogar den Beamten so ein bisschen auf den Arm genommen. Ich habe ein Wort falsch geschrieben, um festzustellen, ob er überhaupt merkt, dass ich einen Fehler hatte. Und er hat zweimal gesagt, ich hätte gar keinen Fehler. Dabei wusste ich, dass ich einen Fehler hatte. Also mich hat ein Beamter getestet, der selber nicht richtig Deutsch konnte. Deswegen bin ich im Diktat sehr gut, auch wenn ich im Sprechen manchmal hadert an den ganzen Grammatik. Es hat mir geholfen, auch mal die deutsche Sprache zu verstehen, den Sinn der deutschen Sprache zu verstehen, dass ich anschließend gelernt habe, dass ich so vieles geschrieben habe, was eigentlich nichts bedeutet, diese ganze Artikel und was mit den Artikeln zusammenhängt.
Was hat es Ihnen bedeutet, letztendlich den deutschen Pass, den deutschen Ausweis in der Hand zu halten?
War für mich sehr wichtig, weil ich ja schon von Anfang an sehr politisch aktiv war, aber nie an den Wahlen teilnehmen konnte. Also für mich war es Wählen sehr wichtig. Ich hatte ja eine deutsche Frau, die mit mir auch sehr politisch aktiv war, jedes Mal wählen gegangen ist und ich dann mit ihr. Und ich habe dann nur zugeschaut. Und das war für mich eigentlich eher so ein sehr verletzend, sich zu engagieren, aber nicht wählen zu können. Das war für mich das wichtigste Grund, überhaupt wählen zu gehen, meine Stimme abzugeben und die Entscheidung mit herbeizuführen. Und später wurde ich dann auch selber gewählt.
Sie haben ja für Ihr Hauptamt, aber vor allem für Ihr Ehrenamt, sehr viele Preise bekommen, unter anderem den sogenannten Landesorden von Baden-Württemberg, den höchsten Verdienstorden, den das Land überhaupt vergeben kann. Was bedeutet Ihnen so ein Preis?
Das bedeutet Anerkennung der Arbeit, die ich gemacht habe, dass Deutschland auch ein Land ist, in dem die Arbeit, die teilweise auch regierungskritisch sein kann, auch anerkannt wird. Dass das Grundgesetz in Deutschland so verankert ist, dass man auch die kritischen Menschen auszeichnen kann. Deswegen habe ich mich sehr gefreut über diese Auszeichnung.
Wie kritisch sind Sie denn Deutschland gegenüber?
Ich bin der deutschen Politik sehr kritisch. Ich bezeichne mich als Verfassungsdeutsche. Also ich halte sehr viel von der deutschen Verfassung, vom deutschen Grundgesetz. Und da wünsche ich mir, dass die Parteien, Politiker das auch öfters mal bei sich tragen und lesen, dass es manchmal auch öfters Abweichungen gibt. Der deutschen Politik bin ich das kritisch gegenüber, immer wieder, auch meine Partei ist gegenüber. Und das ist auch das, was mir in Deutschland sehr gefällt, dass ich Kritik ausüben kann, ohne die Gefahr zu sehen, dass ich dann dafür bestraft werde. Man kann sogar durch seine konstruktive Kritik Auszeichnungen bekommen.
Mesut Özil hat ja gesagt, als er zurücktrat, damals nach dem ganzen Debakel um sein Foto, man ist Deutscher, wenn man erfolgreich ist, und man ist Türke, wenn man eben nicht erfolgreich ist. Ist es bei Ihnen auch mal so, dass Sie denken, heute bin ich Deutscher und morgen bin ich Türke?
Das gilt nicht nur für Deutsche, das gilt auch für alle andere. Ich werde ja auch von der türkischen Seite sehr viel angegriffen, wenn ich im Interesse der Türkei was sage oder im Interesse der Regierung was sage. Es ist, glaube ich, nicht unterschiedlich. Es ist überall in der Welt so, dass man die Menschen nach dem Positiven und Negativen beurteilt, manchmal auch abstempelt. Der Mesut Özil ist in der deutschen Nationalmannschaft hochgekommen. Der hat seine Leistung gebracht. Der wurde in Deutschland anerkannt. Alles andere, was mit Mesut Özil später passiert ist, diese ganze rassistische Sprüche in den Stadien, waren natürlich verletzend für Mesut Özil, für die gesamte Gesellschaft war verletzend. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Mesut Özil in Deutschland aufgewachsen ist, in Deutschland groß geworden ist und auch in der deutschen Nationalmannschaft groß geworden ist. Das andere, diese ganze Rassismusdebatte, muss man, glaube ich, auch ein bisschen getrennt behalten als jetzt diese Pauschalurteil, dass man in Deutschland willkommen ist, wenn man erfolgreich hat. Mesut Özil war erfolgreich, als er aus der deutschen Nationalmannschaft ausgestiegen ist. Es waren ganz andere Ursachen.
Gleichzeitig war es aber auch bei ihm so, dass er offensichtlich diesen Teil der Identität noch brauchte, denn sonst hätte er dieses Foto mit Erdogan nicht gemacht.
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch das Dilemma in Deutschland, dass man unter Loyalität nur das versteht, dass man nur deutsche Flagge zeigt und dass man nur deutsche Politiker trifft. Loyalität ist auch, dass man auch sich zu dem bekennt, was man ursprünglich ist, dass man sich auch zur Türkei äußert. Ob man sich unbedingt mit den Politikern sich abbilden lässt, da habe ich meinen Zweifel. Aber es gibt halt in Deutschland auch Menschen wie Matthäus, der sich mit Orban abbilden lässt und ihn als sein bester Freund deklariert und aber keine Strafe bekommt. Da ist natürlich das so ein zweierlei Maßstab an den Personen, dass Mesut Özil aufgrund natürlich seiner türkischen Herkunft so angegriffen worden ist deutlich. Es hat nicht mit Erdogan zu tun, es hat nicht mit einem Despoten zu tun, sondern das hat eher mit seiner türkischen Herkunft zu tun. Das hatte er gespürt, das haben auch die Türkei-Stämmige hier gespürt. Und diese Doppelmoral in Deutschland, wenn es um zum Beispiel Matthäus mit Orban geht und mit Putin sogar sich abbilden lässt und Özil mit jetzt Erdogan, da sind natürlich auch sehr viele Widersprüche.
Werden denn türkischstämmige Migranten anders behandelt als zum Beispiel italienischstämmige?
Ja, das auf jeden Fall, dass türkeistämmige viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit oder muslimische Migranten viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit sind als jetzt die italienische oder griechische oder sonst irgendwelche oder russlanddeutsche, die polnische Migranten, wenn es darum geht, irgendwelche Konflikte auszutragen.
Wie anstrengend ist es denn, sich ständig erklären zu müssen und in Sachen Integration immer unterwegs zu sein, für ein Miteinander zu werben? Ist das nicht auch mal zu viel für Sie?
Es ist so viel. Es ist, wie gesagt, in beiden Seiten. Ich muss mich auch öfters in der türkischen Community erklären, dass ich ein richtiger Türke bin. Es ist schwierig, es ist anstrengend. Aber jemand muss es ja machen. Jemand muss ja, glaube ich, diesen Schuh anziehen. Ich merke, dass ich jetzt gerade innerhalb der türkischen Community das erreicht habe, dass ich dadurch, dass ich anders bin, jetzt nicht mehr abgelehnt werde. Jetzt, es braucht einfach Zeit. Man darf die Begegnung nicht abbrechen. Man muss den Kontakt immer wieder aufrechthalten, weil es auch darum geht, dass diese Unterschiedlichkeit der Menschen kein Defizit ist, sondern eine Bereicherung auch für die Gesellschaft ist. Und das gilt auch für Deutschland, dass ich sage, mein Name ist Gökay Sofolu, ich bin Verfassungsdeutscher, ich möchte die Zukunft dieses Landes mitgestalten. Das müssen einige lernen. Das musste ich aber auch lernen, dass ich irgendwann mal diese Aussage betätige, dass ich die Zukunft dieses Landes mitgestalten möchte. Und das müssen jetzt auch andere lernen. Das braucht Zeit, aber es braucht Anstrengungen. Ja, man hat ja nicht umsonst irgendwann mal so viele graue Haare auf dem Kopf.
Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofoglu, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Gerne.